Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
Ich sende herzliche Grüße an Luise und Peter Brunner. Euer Podcast begleitet mich immer auf der Zugfahrt nach Frankfurt. Dafür hat er genau die richtige Länge. Ich danke euch wirklich herzlich für die interessanten Einblicke in Büchners Welt. Ich lerne wirklich viel und ihr gebt mir auch immer ganz viel zum Nachdenken mit. Herzlichen Dank und liebe Grüße.
Hallo Papa.
Hallo Tochter.
Und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge von Büchners Welt.
Ja, ein wirkliches Jubiläum, Citoyen und Citoyenne, herzlich willkommen. Luise, wer war das denn?
Das war meine Kollegin Isabel, die großer Fan ist und unsere Podcast-Folgen immer im Zug hört.
Dann wollen wir uns Mühe geben, sie auch heute nicht zu enttäuschen.
Ja, herzlich willkommen. Vielleicht hört ihr es an der etwas anderen Akustik, aber wir sitzen heute ausnahmsweise nicht im Studio von Radio Darmstadt, sondern wir sitzen
im Literaturhaus Darmstadt.
Genau, und vor uns sitzen einige Reihen von interessiertem Publikum und wir freuen uns total, dass wir diese Folge mal live aufnehmen.
Ja, unser Freund Johannes Breckner von der Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde hat uns eingeladen und es macht uns großen Spaß, jetzt mal auszuprobieren, wie lange das anwesende Publikum wach bleibt. Ich habe eben schon mal gesagt, solange die Augen noch offen bleiben, wissen wir, dass wir noch ein bisschen weiterreden können.
Genau, Papa, erzähl doch mal, du hast dir eine Geschichte ausgedacht und du hast jetzt schon mehrfach gesagt, das ist eine Geschichte, die die Informierten nicht langweilen soll und die Uninformierten trotzdem nicht überfordern soll.
Ja, das war in der Tat die Vorgabe, die ich mir selber gesetzt habe. Wie machen wir das denn eigentlich? Weil ja genau damit zu rechnen war, dass sowohl die einen wie die anderen heute Abend hier sein würden. Und deshalb ist mein Gedanke, dass wir über eine Beerdigung sprechen.
Okay. Die Begeisterung im Raum hält sich in Grenzen.
Ja, man könnte ja sagen, immerhin, weil man damit schon mal alle Anwesenden abholen kann, weil wir das alle schon mal erlebt haben. Aber das ist nicht der Gegenstand der Überlegung, sondern der Gegenstand der Überlegung ist tatsächlich die sehr konkrete Beerdigung und die sehr besonderen Umstände dieser Beerdigung und ihrer Folgen des Hauptprotagonisten unserer Geschichte, nämlich Georg Büchners.
Ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch Anwesenden unsere Folge über den Tod von Georg schon gehört hat. Ich habe im Nachhinein die Folge selber auch nochmal gehört und gemerkt, dass es mich richtig emotional angefasst hat. Irgendwie bei den Texten darüber habe ich wirklich immer Tränen in den Augen.
Wir müssen aber schon sagen, dass diejenigen, die diese emotionale Empfindung nochmal nachholen wollen und für sich selber prüfen, diesen Podcast nochmal hören müssen, denn das wird heute nur der Anlass der Veranstaltung sein. Viel wichtiger wird nämlich eine Veranstaltung am gleichen Ort, aber 40 Jahre später sein.
Nämlich?
Herr Georg Büchner ist umgebettet worden. Er war in Zürich begraben, wir kommen gleich zu den näheren Umständen, aber 40 Jahre nach seinem Tod ist der Friedhof, auf dem er lag, aufgelöst worden. Heute steht da übrigens das Kunsthaus in Zürich, das große, wunderbare Museum. Zu diesem Zweck ist das aufgelöst worden und die Überlegung war, was mit ihm geschieht, mit der Leiche, die da eben noch im Boden lag.
Und was geschieht mit diesem?
Wir hören gleich ein Stück Text dazu, aber was geschah tatsächlich ist, man hat ihn dann exhumiert und umgebettet. Es gab einen neuen Ort, an dem er bis heute begraben liegt. Und an diesem Ort haben sich eben 40 Jahre später drei seiner Geschwister versammelt. Und wir dachten, es ist eine gute Gelegenheit, an dieser Stelle zusammen mit der Geschichte, die wir dazu zu erzählen haben, die 40 Jahre, die dann nach Georgs Tod gelebt haben, Revue passieren zu lassen. Das ist nämlich eine gute Gelegenheit, einfach auf deren Leben zurückzublicken. Und wir dachten, vielleicht können wir so auf der einen Seite, wie gesagt, die Informierten nicht langweilen und die Uninformierten vielleicht sogar begeistern. Ich habe mindestens eine Geschichte mitgebracht, die alle Anwesenden nicht kennen.
Aufregend. Wir haben hinter uns das erste Mal in diesem Format eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Und die Personen, die diesen Podcast erst später hören, können die Bilder bestimmt auf deinem Blog?
Allemal, selbstverständlich. Bei Geschwister Büchner wird das zusammen mit dem nächsten, mit der nächsten Audiodatei dann auch online stehen.
Ja, soll ich mal
die Fotos
zeigen?
Vor allem können wir auch mal ganz kurz schildern, wer das ist. Das ist nämlich die einfachste Variante, um nochmal drauf zu kommen, worum es eigentlich geht. Das sind die Geschwister Büchner. Und erfreulicherweise besitzen wir von allen Fotografien. Das ist genau, bis auf Georg natürlich. Das ist die Zeit, zu der es zu Fotografien kommt. Georg ist zu früh gestorben. Die Fotografietechnik verbreitet wird die um 1850 und ist bis 1870, 80 dann schon so üblich geworden, dass es ganz normal war, Visitenkarten mit Fotos zu haben. Karte, Visiten mit Fotografien sind ganz weit verbreitet. Ich glaube, dieses Bild von Alexander, das wir da haben, ist auch von so einer Karte Visit.
Welcher ist denn Alexander?
Das ist der letzte, der jüngste, der Lebemann mit dem Schnauzbart, der Franzose, der auch am längsten gelebt hat. Sie sind in ihrer Reihenfolge abgebildet, neben Georg, der also wie gesagt einer Zeichnung entspringt von August Hoffmann, einem Darmstädter Maler, der ihn leibhaftig vor sich hatte, als er ihn gemalt hat, sind das seine Geschwister Mathilde, Wilhelm, Luise, Ludwig und Alexander, in der Reihenfolge ihrer Geburt hintereinander aufgezählt und auf die Dauer sicher alle Gegenstand unseres Podcasts.
Ja, ich werde auch nicht müde, immer wieder zu betonen, dass ich nicht nach Luise Büchner benannt wurde. Ich wurde jetzt heute Abend auch schon darauf angesprochen, Klar. Dass es nicht so, dein Büchner-Interesse kam erst nach meiner Geburt.
Das ist wirklich deutlich so, ja.
Tatsächlich, ich kann das beschwören. Zufall.
Ja. Wobei die viel schönere oder die auch sehr schöne Geschichte neben deinem schönen ersten Vornamen auch noch die deines zweiten Vornamens ist, das kann man dann ruhig auch mal sagen, du heißt nämlich auch noch Margarete. Mhm. Und Margarete ist verblüffenderweise ein Vornamen, den in Svantjes Familie, also in der Familie deiner Mutter, ich glaube seit 9 Generationen, all eure weiblichen Vorfahren hatten, die hießen alle Margarete. Und ihr werdet euch vorstellen können, dass wir zwar der Luise nie eine Vorgabe machen, aber sollte sie eine Tochter kriegen, kriegen wir eine Debatte dazu.
Okay, also wir machen jetzt mal weiter. Wir haben jetzt hier die Geschwister vor uns.
Genau, wir haben die Geschwister vor uns. Wir wollten nur anfangen, die Geschichte zu erzählen. Und sie fängt damit an, dass Georg Büchner stirbt. Georg Büchner lebt am Schluss seines Lebens in Zürich, in der Spiegelgasse. Das ist das Haus links, das Sie da sehen. Leider ist von dem heute nur noch die Fassade übrig. Das Haus innen ist vollkommen umgebaut. Da hatte er ein Zimmer gemietet, zusammen mit seinen Freunden, dem Ehepaar Schulz, die da auch lebten. Eine Zeit lang auch noch andere Darmstädter Freunde. Und in diesem Haus ist Georg Büchner gestorben. Und Sie sehen neben dem Foto des Hauses mit dem kleinen Erker, das ist ein bisschen charakteristischer, macht in der Hausreihe, wenn man da heute vorbeigeht, die beiden Gedenktafeln, die an dem Haus sind. Und das macht eben auf einerseits den Eigentümer Herrn Zehnder aufmerksam, bei dem Büchner lebte, und erinnert vor allem aber daran, dass in diesem Haus Georg Büchner starb.
Und zwar am 19. Februar 1837.
Und weil es den schönen Bericht seiner Mitbewohnerin und Freundin Caroline Schulz gibt, wollte ich dich bitten, Luise, dass du dieses kurze Stück aus ihrem Bericht vorliest, das wir vorbereitet haben.
Ja, mache ich. Wir wussten, dass wenige Schritte von uns ein Sterbender lag. Und welcher? Wir hatten uns aber in den Willen der Vorsehung ergeben, denn was ja in der Menschenmacht lag, den Teuren zu retten, war geschehen. Ich erinnere mich in meinem Leben so wenig so feierlicher Stunden wie diese, eine heilige Ruhe goss sich über uns. Wir lasen einige Gedichte, wir sprachen von ihm, bis Wilhelm eintrat, um Minna zu rufen, damit sie dem Geliebten den letzten Liebesdienst erzeige. Sie tat es mit starker Ruhe, aber dann brach ihr Schmerz laut aus. Ich nahm sie in meine Arme und weinte mit ihr. Sie wurde ruhiger und endigte einen angefangenen Brief. Der Abend verging uns in Gesprächen über den Hingeschiedenen. Oft gedachten wir mit Schmerz der armen Eltern und Geschwister des Verewigten. Minna brachte die Nacht bei mir zu, und da wir lange nicht geschlafen hatten, behauptete die Natur ihr Recht und ein sanfter Schlummer stärkte uns. Am Abend war ein Brief aus Darmstadt gekommen, der uns tief bewegte. Ich beantwortete am 20. Auch Minna schrieb an ihren Vater. Wir lasen in einer Art Tagebuch, das ich unter B.s Papieren gefunden hatte und reiche Geistesschätze enthält.
Ein Tagebuch?
Vielleicht kannst du erst noch mal kurz sagen, wer eigentlich Minna und ihr Vater war. Die beiden haben wir ja auch schon kennengelernt.
Ja, Minna ist die Verlobte, die ich immer lieber die Geliebte nenne, bis mich deine Mutter korrigiert und sagt, ich soll nicht immer Geliebte sagen, das klänge so anzüglich. Also die Verlobte Georg Büchners, die Pfarrer, Straßburger Pfarrerstochter Minna Jeglee. Ihr Vater ist der Pfarrer Jeglee an der Willemerkirche, der wunderbaren Saint-Guillaume, die es bis heute gibt, von der ich immer glaube, dass Georg Büchner da mal auf der Kanzel gestanden hat. Die gibt es nämlich noch, diese Kirche. Und die Kanzel trägt einen Pelikan. Und der Pelikan war das Wappenbild der Familie Büchner. Das ist Georg Büchner sicher nicht entgangen. Wer mal nach Straßburg kommt, sollte diese kleine Kirche unbedingt angucken. Die hat eine sehr rege, bis heute auch deutschsprachige Gemeinde und macht ein wunderbares politisch-gesellschaftliches Programm. Aber wie gesagt, das ist der Pfarrer, der Vater von der Minna Jeglee ist und sozusagen der Schwiegervater Georg Büchners.
Und bei dem er in Straßburg gewohnt hat?
Bei dem er beim ersten Aufenthalt in Straßburg gewohnt hat, genau. Ja, also nicht im Exil, sondern während seiner Studienzeit. Das ist auch die Zeit, in der er sich mit ihr verlobt hat.
Also, Georg ist tot.
Georg ist tot. Diese Caroline Schulz, die das schreibt, ist wie gesagt die Ehefrau des Wilhelm Schulz, der da mit ihm zusammen wohnt. Auch ein ganz wichtiger deutscher Republikaner, später Paulskirchenabgeordneter. Diese Caroline Schulz, die das beschreibt, deren Berichte sind begleitet eben von dieser eigenartigen Bemerkung, es habe ein Tagebuch gegeben. Wir haben kein Tagebuch Georg Büchners. Aber wir wissen hieraus, es gab ein Tagebuch und wir wissen tatsächlich auch, warum es das nicht mehr gibt. Die Minna hat das vernichtet.
Warum das denn?
Naja, also einerseits hat sie es wohl sicher einfach der Intimität wegen nicht der Öffentlichkeit übergeben wollen, aber auf der anderen Seite hatte die Minna leider auch Grund, sich über die Familie Büchner zu ärgern.
Warum?
Ja, weil die Familie Büchner 1850, das ist ja auch eine der häufig zitierten Ereignisse, die diese Geschwister sozusagen postuliert als auf Georg bezogen, die haben 1850 eine erste Werkausgabe gemacht. Ludwig und Alexander mit einer Menge Abschriften, Luise hat wohl auch assistiert. Es erscheint eine Werkausgabe, in der eben auch Briefe veröffentlicht sind. Die Minna Jeglee hatte den Büchners im Wissen, dass sie an einer Werkausgabe arbeiten, zur Information ihre Briefe übergeben. Aber dass die Liebesbriefe von ihr in dieser Werkausgabe veröffentlicht wurden und auch seine an sie, das wusste sie nicht, wollte sie nicht und hat sie tief verletzt. Und wahrscheinlich hat es sie auch tatsächlich gefährdet.
Weil das beinhaltet, dass die ein nicht rechtmäßiges Verhältnis zueinander hatten?
Nee, oder? Weil die Minna die Kinderfrau eines Militärs geworden war, eines Obersten, glaube ich, und weil die Befürchtung für sie durchaus real war, dass der sich vielleicht von jemandem, der mit so einem revolutionären Rumtreiber verlobt war, eher trennen wollte. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass sie das auch als eine reale persönliche Gefährdung verstanden hat. Aber die entscheidende Frage ist, sie ist persönlich verletzt, tief verletzt. Und sie hat an diesem Tag, an dem sie davon erfuhr, den Kontakt zur Familie Büchner, der sehr eng und freundschaftlich war, lange über Georgs Tod hinaus, mit einem Schlag abgebrochen. Es gibt keinerlei Kommunikation. Sie war 1845 noch Wilhelm Büchners Tochters Patentante geworden. Sie galt allgemein als die Witwe Georg Büchners in der Familie. Aber sie hat nie wieder mit ihnen korrespondiert. Und sie hat sicher danach vernichtet, was sie noch hatte. Als dann später die zweite Werkausgabe erscheint, ein Germanist namens Franzos hat die gemacht, hat sie den auch sehr harsch abgewiesen. Sie hätte nichts mehr.
Ja, bitte.
Ja, also das Tagebuch ist sicher ein ganz schwerer Verlust. Es ist ganz schrecklich, dass wir das nicht mehr haben. Und sozusagen unter der Überschrift Büchners Welt fand ich, wir sollten das schon in dem Zusammenhang auch mal erwähnen. Was ich aber eigentlich viel bewegender finde, du hast ja davon gesprochen, wie dich das auch bewegt, dieser Tod, das ist der Satz, den Minna Jeglee später gesagt hat, ich habe ihm die Augen zugeküsst. Und das ist halt wirklich eine ganz furchtbare Geschichte, ja, dass dieser 27 Jahre alte Kerl in den Armen der Geliebten stirbt. Er wird begraben.
Wo man eigentlich dachte, jetzt hat er es geschafft. Jetzt ist er an der Uni unter, ist er in Sicherheit.
Das Schlimmste ist vorbei, ja, genau. Er ist im Exil, in der sicheren Schweiz. Er hat eine Arbeit, er hat eine Perspektive, eine berufliche Perspektive. Er wollte die Minna zu sich holen und eine neue Wohnung beziehen. Das alles war geklärt. Da kriegt er Typhus und ist 14 Tage später tot. Er wird begraben, es findet ein feierlicher Todeszug statt, aber niemand aus der Familie ist da. Auch Minna und die Caroline sind nicht zu der Beerdigung gegangen. Aber ein großer Trauerzug, die gesamte intellektuelle Kamarilla Zürichs ist anwesend, nicht zuletzt Professor Oken, der Georg Japp sehr protegiert hatte und mit dem er die Hoffnung hatte, eng wissenschaftlich zusammenzuarbeiten, sind alle am Grab. Und es wird ein Grabstein errichtet auf dem Krautgartenfriedhof. Und ihr seht jetzt hier die Relikte dieses Grabsteins. Da steht übrigens Hedwig Richter davor bei ihrem Besuch letztes Jahr im Sommer im Büchnerhaus. Dieser Grabstein steht heute im Büchnerhaus. Aber das ist nicht der ganze Grabstein, sondern offenbar nur ein Rest. Und der hat mit der Geschichte zu tun, die ich später enthüllen werde, von der noch keiner weiß. Dieser Grabstein also steht heute im Büchnerhaus in Pfungstadt, denn in Gottelau, er kommt aus Pfungstadt, im Büchnerhaus in Gottelau, denn er ist in Pfungstadt vor einigen Jahren gefunden worden und an Georg Büchners Geburtshaus als Leihgabe übergeben worden. Was wir da sehen, ist offenbar der Sockel eines Steins und wir müssen uns vorstellen, dass darauf sowas wie eine kleine Säule drauf gestanden hat. Denn diese dilettantische Schrift, die ihr auf dem zweiten Bild erkennen könnt, ist natürlich keine offizielle Grabinschrift, sondern offenbar nur der Hinweis für irgendeinen Gehilfen, der Stein von Georg Büchner gehört auf diesen Sockel. Also dieses Stück liegt da. Und anlässlich dieser Bestattung hat der große Dichter Georg Herweg ein Gedicht auf Georg geschrieben. Und da will ich ein ganz kurzes Stück draus vorlesen. Das ist ein ganz langes Gedicht. Ein Teil davon ist später auf einem neuen Grabstein von Georg Büchner untergebracht worden. Aber das ist schon anlässlich Georg Büchners Tod 1841, ein paar Jahre später veröffentlicht. Georg Herweg schreibt: Die Guten sterben jung. Und deren Herzen trocken wie der Staub des Sommers, brennen bis zum letzten Stumpf. So hat ein Purpur wieder fallen müssen, hat eine Krone wiederum geraubt. Du schonst die Schlangen zwischen deinen Füßen und trittst den jungen Adlern auf das Haupt. Du lässt die Sterne von den Himmeln sinken und Flammengold aus deinem Mantel blinken. Sprich, Schicksal, sprich, was hast du diesen Tempel so früh in Schutt und Asche hingelegt? Dramatischer geht's kaum, aber das ist ein Zeichen, das dürft ihr genauso nehmen für die unglaubliche, dafür, wie unglaublich dieser Büchner geschätzt wurde. Ja, ihr müsst immer überlegen, das ist ein 27 Jahre alter Dichter, der hat ein kleines Werk hinterlassen, fast nichts davon ist veröffentlicht. Und Georg Herweg, ein wirklich weltprominenter deutscher Dichter und Autor, schreibt so ein Gedicht auf den, weil der so von dem gepackt ist. So. Diese Beerdigung hat stattgefunden und wir haben ja jetzt gehört, die Familie war nicht anwesend. Offenbar hat man sich nicht getraut, sich auf den Spuren dieses Revolutionärs öffentlich zu zeigen. Eine der letzten Bemerkungen, die Georg Büchner in seiner Korrespondenz mit der Familie gemacht hat, war, er wartet darauf, dass sie ihn bald besuchen kommen. Das sollte 40 Jahre dauern.
Und so weit springen wir jetzt auch nach vorne in der Zeit.
Wir sind jetzt im Jahre 1875 und eine Zeitschrift hat sich in Deutschland breit gemacht, die eine Verbreitung und wohl auch eine Bedeutung hatte, die man wohl am ehesten vielleicht mit dem Stern zu seinen besten Zeiten vergleichen kann, die Gartenlaube nämlich. Und in der Gartenlaube erscheint ein kurzer Bericht. Luise, sei doch so lieb und liest daraus mal ein Stück vor.
Am 21. Februar des Jahres 1837 wurde Georg Büchner zu Zürich beerdigt. Am 15. Februar desselben Jahres hatte man Ludwig Börne, seinen großen Gesinnungs- und Leidengenossen, in Paris zu Grabe gebracht. Zwei Tage nach Büchners Beerdigung, am 23. Februar, erlitt sein Mitkämpfer Pfarrer Weidig in einem Darmstädter Kerker seinen schauervollen und immer noch in die Geheimnisse eines fürchterlichen Augenblicks begrabenen Tod. Keiner von den dreien sollte die Wonne haben, die Zeit zu sehen, an deren Herbeiführung sie die Kräfte ihres Lebens gesetzt hatten, aber freilich wurde ihnen auch manche Art der Täuschung dabei erspart. Es bricht die müde Brust in Staub und mit ihr wieder eine Freiheitsstütze, aufs stille Herz fällt die gelähmte Hand, dass sie im Tod noch vor der Welt es schütze. Und die so reich vor seinem Geiste stand, er darf die Zukunft nicht zur Blüte treiben, und seine Träume müssen Träume bleiben, ein unvollendet Lied singt er ins Grab, der Verse schönsten nimmt er mit hinab.
Das ist das Stück, das auf Büchners Grabstein geschrieben werden sollte. Und ein Zitat aus dem gleichen Gedicht, das wir eben schon gehört haben, nämlich von Georg Heuerbeck.
So singt er in seinem berühmten Gedicht an Büchner und spielt mit den letzten Worten auf den Umstand an, dass höchstwahrscheinlich ein oder zwei ungedrückte Dramen Büchners aus seinem Nachlasse verloren gegangen sind. Wenigstens erwähnt der Dichter dieser Dramen in seinen Briefen mehrfach, während die Fieberdelirien seiner Krankheit soll er sich vergebens angestrengt haben, von etwas Mitteilung zu machen, das ihm Sorge machen schien. Der Tod schloss seine Lippen und seinem Nachlasse konnte außer dem bereits angeführten und einigen Jugendarbeiten weiteres nicht aufgefunden werden. Sein Grab in Zürich schmückt ein einfacher Stein, den seine Geschwister ihm setzen ließen, doch soll, wie man hört, der mitten in der Stadt gelegene Kirchhof demnächst kassiert werden, in welchem Falle die Familie des Hingeschiedenen wohl eine Übertragung der Leiche nach Darmstadt bewerkstelligen wird.
Wir haben eine vollkommen andere Zeit. 1875, die politischen Verhältnisse sind wesentlich verändert, die starke Unterdrückung nach 1848 ist vorbei, der österreichisch-preußische Krieg von 1867 ist vorbei, 1870-71 hat der deutsch-französische Krieg ein Ende gefunden mit der kleindeutschen Reichslösung und dem entsetzlichen Berliner Kaiser, den die unter Bismarck bejubelt haben, die Büchner Geschwister. Wir haben ein geeintes Deutschland, wir haben einen gewählten Reichstag, wir haben einen nach wie vor aristokratisch herrschenden Kaiser, aber wir haben Verhältnisse, unter denen sozusagen auch politische Bemerkungen auf eine andere Art und Weise möglich waren, als in der ersten Zeit der Restauration, als sich die Büchner, wie gesagt, noch nicht mal bis zur Beerdigung getraut haben, 1850. Das ist 1876 schon ganz anders. 1875, als es zu dieser Umbettung kam. Vielleicht zeigst du mal das nächste Bild. Wir haben jetzt nochmal die Verhältnisse des Friedhofs, wie er ursprünglich gewesen ist. Sie sehen das, ich hoffe, halbwegs erträglich. Das rechts unten, das Bild ist relativ bekannt, immer mal wieder gezeigt, das oben drüber ein bisschen seltener. Und links ist einfach nur die Situation, die Menschen, die Zürich ein bisschen kennen, vielleicht erkennen können. Das ist, wo, wie gesagt, heute das Kunsthaus steht. Da liegt Georg Büchner und wird nun da nicht liegen bleiben können. Was geschieht? Es muss sich einen Weg finden, diesen Dichter zu bewahren. Auch das ist natürlich eine interessante Erkenntnis. Ja, 40 Jahre nach dem Tod eines bis dahin immer noch nicht wirklich prominenten Dichters, die größere Werkausgabe ist, wie gesagt, noch gar nicht erschienen, sondern es gibt nur diese erste von 1850, die unvollständig ist und auch keine besonders hohe Auflage hatte. Aber ich habe ja neulich schon mal erwähnt, Ariane Martin, die Mainzer Professorin, hat das ja bewiesen. Dieser Büchner ist ganz anders, als viele Gerüchte ursprünglich mal waren, ganz schnell ganz bekannt gewesen. Es gibt von seinem Tod an kein deutsches Literaturlexikon mehr, in dem nicht sein Name erwähnt wäre. Alleine der Danton hat ihn so prominent gemacht, dass er sich wirklich damit alleine schon in die deutsche Literatur eingeschrieben hat. Und es gibt eben auch tatsächlich eine Assoziation zum Hessischen Landboten, obwohl der bis dahin nie im Wortlaut veröffentlicht war. Es gab nur die illegale Veröffentlichung des eigentlichen Landboten in der Werkausgabe von 1850, ist nur in Auszügen drin, aber die republikanische Bewegung hat eine Erinnerung daran, was der gemacht hat. Das führt auch dazu, dass das Grab eben nicht einfach nur verloren geht. Auch das ist ja durchaus nicht ungewöhnlich. Heutzutage ist es vollkommen üblich, nach 20, 25 Jahren wird ein Grab aufgelöst und das war's. Das soll hier nicht so sein. Die Gartenlaube vermutet die Geschwister. Die Gartenlaube weiß, dass die Geschwister prominent und berühmt sind. Die haben in der Gartenlaube schon veröffentlicht inzwischen, Ludwig und Luise Büchner, dass die das wohl nicht einfach so hinnehmen würden. Aber es findet sich ein anderer Weg. Es gibt in Zürich eine deutsche Burschenschaft.
Ja.
Ich dachte, du sagst, du bist so, noch nicht so lange nicht mehr Studentin, Luise. Ich dachte, du sagst zum Thema Burschenschaft noch einen Satz mehr als nur ja.
Also, die aufmerksamen ZuhörerInnen von unserem Podcast haben unser letztes Gespräch über die Burschenschaften und die Kontexte der Zeit ja vielleicht noch im Kopf. Ja, ich dachte, wir lesen zuerst den Text. Ich glaube, dass das wirklich ein unerträgliches Pack ist. Darüber muss man in dem Kontext jetzt ja vielleicht nicht so viel sprechen. Ich glaube nur, dass wenn man den Text, den wir gleich vorlesen wollen, liest, es relevant ist, im Hinterkopf zu haben, dass es damals andere Zeiten waren und ein anderer Kontext war und vielleicht auch die Rolle von so einem deutschen Nationalismus oder so vielleicht eine andere war.
Das ist ja unser Thema ohnehin, immer wieder. Ja, immer wieder, wenn wir sozusagen aus der Zeitgeschichte berichten, müssen wir darauf aufmerksam machen, wir sind in der Zeit.
Ja.
Und wir müssen das, was geschieht und was gesprochen wird, was gedacht wird, was gewusst ist, im Rahmen der Zeit verstehen. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, unsere Vorfahren, die großen Alten, alleine deshalb zu verwerfen, weil wir heute was besser wissen. Denk mal drüber nach, wie es denen sozusagen mit den 200 Jahren vor ihrer Zeit gegangen ist.
Es ist natürlich ambivalent. Also bin gespannt, wie ihr darauf reagiert, wenn ich den Text gleich lese. Ich glaube, ich musste es mir vor allem selber sagen, weil ich es wirklich ansonsten ein bisschen unangenehm gefunden hätte. Aber soll ich einfach mal vorlesen?
Ja, denn die Gartenlaube hat jetzt, nachdem sie ja angekündigt hat, es wäre zu einer Umbettung kommen, stattdessen den Bericht von der tatsächlichen Umbettung veröffentlicht. Den schreibt ein Mann, der heißt Wislicenius. Adolf Wislicenius, auch keine ganz unbekannte Figur, ein radikaler Kirchenreformator, radikaler Religionskritiker, umstritten, heftig umstritten von der Kirche, geächtet, Führer einer Freikirche, der eine Zuflucht in der Schweiz gefunden hatte. Das ist der, der am Grab von Büchner sprechen wird. Und der schreibt nun auch anschließend in der Gartenlaube den Bericht, aus dem die Luise berichtet.
Soll ich es in einem Stück oder sollen wir eine Pause zwischendrin machen?
Ach, ich mal gucken. Fang mal an zu lesen. Wir sehen mal, wie weit wir...
Okay.
Wann die ersten Augen vor mir sich schließen, das ist ja die einfachste Möglichkeit, das zu erkennen. Dann fange ich einfach an und wechsle wieder auf.
Okay. Also, Gedächtnisfeier für Georg Büchner auf dem Germania-Hügel bei Zürich. Alleine Germania-Hügel kriege ich irgendwie auch schon Gänsehaut, aber... Im negativen Sinne.
Naja.
Also gut. Auf dem Germania-Hügel bei Zürich. Das dritte Heft dieses Jahrgangs, der Gartenlaube, hat bereits ein Gedenkblatt für Georg Büchner gebracht.
Das haben wir gerade gehört.
Dasselbe schließt mit der Bemerkung, dass infolge der bevorstehenden Aufhebung dem Friedhofes, auf welchem er beerdigt ward, die Hinterbliebenen vielleicht eine Übertragung der Leiche nach Darmstadt, wo die Familie heimisch ist, bewerkstelligen werden. Dies hat sich indessen dahin abgeändert, dass man die Gebeine, welche man ohne alle sonstigen Reste in reiner Erde fast vollständig noch vorfand, um sie der drohenden Umwühlung auf dem längst geschlossenen Begräbnisplatz zu entziehen, hoch oben am Zürichberge, ziemlich nahe am Waldesrande, unter der deutschen Linde auf dem Germania-Hügel von Neuem beisetze. Diesen Beschluss hatte der hier in der Nähe in Küssnacht am Lehrerseminar tätige Dr. Adolf Kalmberg aus Darmstadt, Verfasser einer Anzahl von Dramen mit den Geschwistern des Abgeschiedenen, gefasst, nachdem sich zugleich die hiesige Gesellschaft deutscher Studierender der Sache angenommen und im Vereine mit genanntem und einigen älteren Bannern einen Ausschuss behufs der Ausführung gebildet hatte.
Zweierlei bis zu diesem Punkt. Der eine Punkt, auf die gefundenen Knochen möchte ich später nochmal zu sprechen kommen. Also es gibt ein richtig gefundenes Skelett offensichtlich in diesem Grab, 40 Jahre nach seinem Tod. Das wird später nochmal eine Rolle spielen. Und zweitens nochmal zusammenfassen, was da passiert. Dieser Kallenberg ist also ein Darmstädter, der offenbar Verbindung zu den Geschwistern in Darmstadt hat, sich mit denen in Verbindung setzt und gleichzeitig Verbindung eben zu dieser deutschen Burschenschaft hat. Also einen Zusammenschluss deutscher Studenten in der Schweiz. Und die nehmen sich nun des großen Dichters oder seiner Überreste an.
Nachdem nun mehr als eine Woche zuvor in der Stille die Übertragung der Gebeine und die Aufrichtung eines Denksteins mit entsprechender Inschrift auf dem genannten Hügel erfolgt war, fand am Sonntag, den 4. Juli, nachmittags eine einfache Gedächtnisfeier auf und an demselben statt. Es waren dazu die in und bei Darmstadt lebenden Geschwister des Gefeierten, Herr Wilhelm Büchner aus Pfungstadt, Abgeordneter nebst einem aus Stuttgart eingetroffenen Sohne, Herr Dr. Louis Büchner, der bekannte Verfasser von Kraft und Stoff, und Fräulein Luise Büchner, Verfasserin von Die Frauen und ihr Beruf und anderen Schriften, herbeigekommen, während der dritte Bruder, Professor Alexander Büchner in Caen in Frankreich, Verfasser einer Geschichte der englischen Poesie, seine Verhinderung meldete.
Da fehlten Geschwister. Wo ist denn Mathilde? How comes? Luise, Mathilde spielt keine Rolle. So einfach ist das. Wir wissen noch nicht mal, ob sie da war. Wir wissen das nicht. Niemand hat es für nötig gehalten, sich darum zu kümmern. Das ist die eh nur eine Frau, ja, und dann noch nicht mal prominent. Was soll die erwähnt werden?
Es gibt auch keine anderen Dokumente, aus denen hervorgeht, ob sie da war.
Ich persönlich kann mir kaum vorstellen, dass sie nicht da war, aber wir wissen es nicht.
Sie war ja bei anderen Gelegenheiten auch auf
Reisen. Ja, und sie hat in der Familie auch eigentlich eine wichtige Rolle gespielt. Es gibt einen ganz ausführlichen, wunderbaren Bericht, da kommen wir irgendwann nochmal drauf zurück. Ihr 80. Geburtstag ist bei Wilhelm Büchner in der Villa gefeiert worden mit einem gigantischen Familienexposé. Die haben eine riesige Theatergeschichte aufgeführt. Aus ganz Europa ist Familie zusammengeströmt und hat mit verteilten Rollen römische Götter gespielt, um ihren Geburtstag zu feiern. Eine wirkliche Orgie muss da stattgefunden haben. Also die haben die alle sehr geschätzt. Also ich glaube, im Kreis der Familie war die schon eine wichtige Person. Die ist halt eben von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen worden. Und das nehmen wir ja nur immer wieder wahr, wenn wir von Frauen sprechen. Sie werden einfach nicht wahrgenommen. Also, wir wissen nicht, ob auch Mathilde da war. Wir müssen aber vermuten, dass ja und dass man es nicht für nötig hatte zu bemerken.
Und Louis Büchner ist Ludwig.
Ja klar, das ist natürlich, das müssen wir sowieso immer, wir müssen immer Georges und Louis hören, wenn wir die Namen hören. Ja.
Ein stiller Zug bewegte sich um 4 Uhr von dem Polytechnikum und der Universität den Berg hinauf. Voran wehete ihm die alte schwarz-rot-goldene Fahne, welche herrührend von einer ehemaligen hiesigen burschenschaftartigen deutschen Studentenverbindung Teutonia, später an die genannte vor 10 Jahren gegründete Gesellschaft deutscher Studierender übergegangen, von derselben als Symbol der über das Reich weit hinausgehenden deutschen Gesamtnation, an welcher auch ihre Mitglieder sich verteilen, festgehalten wird und in diesem Falle von einem hochgewachsenen jungen Manne, Herrn Krupp, dem Neffen des vielgenannten Anfertigers unserer wirksamen Geschütze, den steilen Berg hinaufgetragen ward.
Schon wieder haben wir zwei wirklich spannende neue Geschichten erfahren. Das eine ist, die haben nicht die schwarz-weiß-rote Fahne geführt. Schwarz-weiß-rot war die Fahne des Deutschen Reichs. Die führen schwarz-rot-gold und das ist ein politisches Bekenntnis. Es ist ja hier auch ausdrücklich erwähnt, dass Deutsch das weit über die Grenzen des Staates hinausgeht, auf der einen Seite, aber natürlich auch das republikanische Zeichen, anders als das schwarz-weiß-rot war. Und das wissen die auch. Insofern muss man dieser Burschenschaft eben wirklich, jedenfalls deiner Distanz gegenüber, ein bisschen Rechnung tragen. Das sind sicher keine Reaktionäre gewesen. Das Zweite ist, dass nun Herr Krupp da vorneweg die Fahne trägt. Und das auch noch der Bezug, es ist nicht nur der Name, sondern der Bezug wird tatsächlich erwähnt.
Der Anfertiger also, unserer wirksamen Geschütze.
Ausgerechnet der Kanonenkönig, jedenfalls einer, der mit dem zu tun hat. Es gibt, du wolltest nicht, dass ich den ganzen Brief vorlese, ich habe eine sehr schöne Korrespondenz geführt mit dem Familienarchiv Krupp zu dieser Frage, weil ich rausfinden wollte, wer das ist. Es gibt nämlich zwei Brüder, die in Frage kommen, es hat sich nicht wirklich rausfinden lassen. Jedenfalls ein Neffe von Alfred Krupp, des eigentlichen Kanonenkönigs. Sicher ein wohlhabender junger Mann und wahrscheinlich später auch ein durchaus reüssierender Unternehmer, der da aber, finde ich, durchaus löblich mit der schwarz-rot-goldenen Fahne diese Leiche begleitet hat.
Ja. Die Masse des Zuges nahm am oberen Fuße des Hügels Stellung, Angehörige und Führer nebst Fahne sowie einige Frauen, auf ihm selbst die versammelte zahlreiche Menge ringsumher. 4 Redner wendeten sich an die Versammlung. Der Vorsitzende des Vereins, Herr Umlauft aus Böhmen, mit einer einleitenden Ansprache an Dr. Kalmberg mit der Hauptrede, Dr. Louis Büchner mit dem Danke der Familie und zuletzt Herr Wilhelm Büchner mit einem Gedichte »Erinnerung an meinen Bruder Georg«, welches nachher den Teilnehmenden gedruckt eingehändigt ward. Die Vorträge wurden durch 2 von der Versammlung gesungene Lieder, das alte binzersche Burschenschaftslied »Wir hatten gebaut« und Hoffmanns von Fallersleben »Deutschland, Deutschland über alles« eingerahmt. Zum Schluss seiner Rede legte Dr. Kalmberg einen Lorbeerkranz auf den Denkstein nieder, denn jedoch nachher Fräulein Büchner mit einem Blumenkranze vertauschte, um jenen als Andenken mitzunehmen.
Ja, jetzt ist er umgebettet, das neue Grab ist errichtet, es gibt einen neuen Grabstein und Wilhelm Büchner packt den alten Grabstein ein. So ist er nach Funkstadt gekommen. Der neue Grabstein steht da bis heute, das ist der mit dem Herwig-Gedicht, auf dem zum großen Ärger bis heute, zum großen Ärger aller Gottelauer, steht Georg Büchner geboren in Darmstadt. ja, Wilhelm Büchner spricht ein Gedicht, Luise, und du findest es so schrecklich, dass ich das jetzt vorlesen darf. Ich mag das sehr. gerade weil Wilhelm Büchner kein Dichter war, überhaupt kein Dichter, auch kein besonders literarischer Mensch. Ich finde, sich vorzustellen, dass da ein ganz gesättelter älterer Herr ans Grab seines mit 27 Jahren gestorbenen Bruders tritt und auf den ein Gedicht schreibt, ja, das ist schon bemerkenswert genug, dass es dann auch noch nicht nur vorträgt, sondern drucken lässt. Sein Sohn wird genötigt, es auszuhändigen dem anwesenden Publikum. Der Ernst Büchner hat das verteilt. Wir besitzen mehrere Exemplare von diesem damals ausgeteilten Gedicht und können es deshalb zitieren.
Und das mache ich jetzt. Ich bin dir dankbar, dass du es liest.
Ich lese auch nur ein kurzes Stück,
keine Sorge. Weil ich es wirklich nicht unironisch vorlesen könnte, glaube ich. Es trieft so.
Ja, aber ich wäre froh, wenn ihr es jetzt mal so nehmen würdet, wie ich es gerade beschrieben habe. Das ist wirklich von Herzen gemeint und gedacht. Der Wilhelm hat es ernst gemeint. Und übrigens steht in diesem Gedicht eine Geschichte, auf die wir uns ganz oft beziehen und die wir nur daher kennen. Ein Kuss, ein Händedruck und nie, nie sah ich ihn wieder. Des Todes Meere, wie schlug sie mich nieder. Und nimmer, nimmer wollte ich glauben, dass sie war. Ach, oft im Traume habe ich ihn umarmt. Doch heute ja, an seinem Auferstehungstag nach 41 Jahren sehe ich ihn wieder, wenn auch im Geist. Das blaue Aug, sein lockig Haar, die kühne Stirn mit den Apollobogen, ein schlanker, großer, junger Mann, geziert mit roter Jakobinermütze, im Polenrock schritt stolz er durch die Straßen der Residenz, die Augenweide seiner Freunde. Wie anders ist es heut. O, wär dir doch vergönnt zu schauen, wie dieses Schweizerland Asyl für freie Geister aufs Neue immer wieder sich so ehrt, dass es die edelsten der Männer in seinen Gauen gastfrei birgt, dass es auch die für Toten, die heilge Erd aufs Neue öffnet, um schöner sie zu betten, wo die Natur die schönste Zierde ist. Ruh du nun immer hier, ist's auch in Deutschlands Gauen anders, als zu der Zeit, wo du gelebt, die Freiheit birgt's noch nicht, die du erstrebt. Doch auch dein Auge würde leuchten, wenn du den deutschen Geist jetzt sähst, wie mächtig seine Schwingen sich entfalten, das Recht der Menschheit sich bewegt. Der Kampf ums Licht, er hat begonnen, mög er der ganzen Welt auch frommen. Ja, Luise, mach mal das nächste Bild, denn das nächste Bild zeigt uns jetzt den alten Herrn, das ist der Wilhelm Büchner. Der Wilhelm ist ein gesättelter Unternehmer geworden. Der hat, das wissen wir ja, glaube ich, schon 1845 in Funkstadt eine Fabrik gegründet, in der er blaue Farbe produziert. Damit wird er ein weltberühmter und höchst erfolgreicher Unternehmer. Der ist 1849 und 1850 Landtagsabgeordneter geworden in den sogenannten Revolutionslandtagen während der Deutschen Republik, also der Zeit der Paulskirche. 48, 49 hat es ja auch Länderparlamente mit aufrührerischen Abgeordneten gegeben. Wilhelm Büchner sitzt daneben August Becker, Georg Büchners altem Freund. Beide sind Abgeordnete in Darmstadt, hier im Ständehaus. 1849 hat dann die Reaktion schon wieder so viel Kraft, dass sie diesen zweiten Landtag, wie den ersten auch, angeblich wegen einer Haushaltsdebatte auflöst, die Abgeordneten nach Hause schickt und anschließend auch die Verfassung wieder so ändert, dass die Aristokratie das Land noch fast 50 Jahre weiter regiert hat. Also er ist schon eine eher ambivalente Figur. Er ist dann wieder Landtagsabgeordneter geworden. Und hat viele Jahre lang im Hessischen Landtag gesessen und 1864, das ist etwa 10 Jahre vor unseren Ereignissen hier, hat er an seine Familie geschrieben, er sei jetzt lange genug im Staub und in der Asche gekrochen. Er hat nämlich immer noch mitten in der Fabrik gewohnt, in dem Haus der sogenannten Frankensteiner Mühle in Pfungstadt. Das sei nun genug und er könne sich das nun auch leisten und es sei auch angemessen. Ihr seht auf diesem Bild da oben, da ist er als der Doyen der deutschen Ultramarinfabrikanten gezeigt. Also der Wilhelm wohnt inzwischen in dieser wunderbaren Unternehmervilla und wird noch gute 15 Jahre leben. Der ist 1892 gestorben und Wilhelm Büchner stirbt an Cholera. Noch 1892 war das eine tödliche Krankheit. Der ist nicht der Einzige in der Zeit. Es gab eine Epidemie. In den Dokumenten über seinen Tod steht Cholerine. Und ich habe immer gedacht, das wäre was anderes. Aber es war einfach nur der Versuch, auch in diesem Fall der Vornehmheit des Unternehmers zu entsprechen und auch dieser Krankheit noch einen vornehmeren Namen zu geben. So hat Wilhelm Büchner, müssen wir uns den am Grab vorstellen, da findet also ein höchst erfolgreicher Unternehmer in Zürich das Grab seines Bruders vor und nimmt den Grabstein mit. Ja, nebendran steht seine Schwester. Luise Büchner, die 1821 geboren war, die als junges Mädchen Georg Büchner sicher nur, naja, halt als kleines Kind erlebt hat. Diese Luise Büchner ist bis dahin ebenfalls eine hochprominente Frau geworden. Also diese Luise Büchner, die hat 1850 wohl an der Werkausgabe ihres Bruders mitgemacht. Die hat dann anschließend an einem Gespräch mit einem Frankfurter Verleger in der Wohnung ihres Bruders teilgenommen. Da gab es die Debatte darüber, dass diese merkwürdige, diese schreckliche Situation der ledigen Frauen, die alle keinen Beruf, kein Auskommen und keine Lebensperspektive hatten, thematisiert werden müsse. Und da muss Luise Büchner gesagt haben, das schreibe ich, und hat tatsächlich an sich gezogen, den Auftrag, ein Buch über die Lage der nicht berufstätigen Frauen zu schreiben. Die Frauen und ihr Beruf, ein Buch, das in 4 durchaus weit verbreiteten Auflagen erschienen ist, sie sehr prominent macht und in dem sie sich eben genau für diese Frage stark macht. Luise Büchner ist die Protagonistin der Mädchenbildung, die selbst das Opfer dieser nicht vorhandenen Mädchenbildung war, aber die sich auf eine unglaubliche Art und Weise selbst gebildet hat, mit Duldung, wohl auch Unterstützung ihrer Mutter. Also diese Luise Büchner, die da am Grab steht, auch bei der ist es so, dass sie diesen Wilhelm, diesen Georg, den Wilhelm auch, aber den Georg, den toten Georg, nicht nur nicht vergessen hat, sondern dass der sie verfolgt ihr Leben lang und dass es immer wieder diese Erinnerung an den verlorenen Bruder gibt. Auch Luise hat ein Gedicht geschrieben.
Am Grab des Bruders. Und das in ewiger Treue, ihm stets gefolgt mein Herz, dass hier ich stehe ohne Reue, dies sänftigt meinen Schmerz. Dass tief in mir Gemüte dasselbe Feuer wacht, dass deine Brust durch Glüte mit seltener Liebesmacht. So fühl ich mit Entzücken, stündst eben du vor mir, als Geistesschwester drücken, würdst du ans Herz mich dir. Die Hände segnend breiten, auf meine Stirne bleich, mich wie in Kinderzeiten an Lächeln mild und weich. Muss wieder von ihm gehen, dem schmerzlich teuren Ort, doch was mir dort geschehen, wirkt mutig in mir fort. Dass so du in mir lebtest, für alle Ewigkeit, zum Höchsten mich erhebtest, dies ist Unsterblichkeit.
Ja, die hat's gewusst. Ja. Die Luise hat's gewusst, dass das Unsterblichkeit ist.
Ich find's schon sehr kitschig.
Naja, gut, es ist sozusagen, wollen wir uns vielleicht auch romantisch einigen.
Okay.
Was ich vergessen habe, aber jetzt doch noch nachtragen möchte, ich habe gesagt, in diesem schrecklichen Wilhelm-Gedicht gibt es einen Hinweis, den wir oft zitieren und benutzen. Das ist diese Formulierung von Georg im Polenrock mit Jakobinermütze. Das möchte ich schon nochmal aufgreifen, weil das auch so eine, also ein wirkliches Highlight eigentlich auf sein Auftreten wirft. Der war ein Punk. Der ist als Schüler in einer Verkleidung durch die Stadt gelaufen, in dem er sozusagen wie ein Ausrufezeichen trug, ich stehe auf der Seite der aufständischen Polen, die sich gegen die Aristokratie erhoben haben, und in der Tradition der Französischen Revolution, deswegen trage ich ihre rote Mütze. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass heute jemand, der auf dem Luisenplatz Rotfront schreit, auch nur annähernd so eine Empörung erntet, wie das offensichtlich Georg Büchner da begegnet sein muss. Ja, der ist sozusagen die Öffentlichkeit ohrfeigend durch die Stadt gelaufen. Das heißt das im Polenrock mit Jakobinermütze. Das wollte ich bloß nochmal erwähnt haben. Das wissen wir nur aus diesem einen Gedicht.
Ja. Weiter zu Ludwig.
Jetzt noch über Ludwig zu sprechen. Das ist die Prominenz der Familie Büchner im 19. Jahrhundert. Ludwig Büchner, unvergleichlich viel berühmter als alle anderen, der Kraft- und Stoff-Büchner, ein Medizinstudent, der in Gießen erstmal damit anfängt, dass er wie ein Wilder Revolution macht. Ludwig Büchner hat sich mit Haut und Haaren in die 48er-Revolution gestürzt und hat mit seinem Bruder zusammen Revolution gemacht. Die haben für eine Zeitschrift, die Georg Büchners Bruder, Freund August Becker, herausgegeben hat in dieser Zeit, ununterbrochen geschrieben. Alexander Büchner hat da vor allem eine literarische Beilage beglückt, die heißt Rote Wilde Rosen. Ludwig Büchner hat einfach feuilletonistische Beiträge geliefert, aber vor allem haben die tatsächlich Propaganda gemacht auf dem Land für die Wahl zur Paulskirche. Ludwig Büchner ist mindestens einmal mit einer Gruppe von Gießnern soldatisch organisiert, mit einem Omnibus, also einer großen Kutsche, von Gießen nach Frankfurt gefahren, in die Paulskirche, zu einer Paulskirchensitzung. Er ist dann in diesen ganzen Wirren summa cum laude zum Arzt promoviert worden. Übrigens spannenderweise als Mediziner mit einer Arbeit über das Nichts. Ich glaube 7 Seiten oder so ähnlich. Das hat irgendwie auch wenig mit den heutigen Zeiten und Arbeiten zu tun. Er geht nach Tübingen und wird in Tübingen Assistenzarzt und beginnt als Dozent zu arbeiten. Ludwig Büchner hatte schon zwischendrin mal bei einem Straßburg-Aufenthalt so schreckliche Heimweh bekommen, dass er gar nicht lange studieren konnte, sondern sich so gesehen hat, dass er wieder zurück zur Mama musste. Das hat ihn dann in Tübingen wieder erwischt, dieses Heimweh. Bloß war es jetzt nicht mehr so einfach, als erwachsener Mann zu sagen, ich habe jetzt Heimweh und muss wieder heim. Und die Mutter macht sich Gedanken und findet eine sehr salomonische Lösung. Parallel war nämlich Alexander, über den wir heute Abend nicht sprechen wollen, der jüngste Bruder, gerade auch aus dem öffentlichen Dienst geflogen und sollte irgendwie sich beschäftigen. Und dann hat die Mutter gesagt, geh doch mal dahin und vertreib dem Ludwig die Flausen. Und dann haben die eine Weile ein relativ munteres Studentenleben miteinander geführt. Die haben dabei diese wunderbare Geschichte, die ich nochmal ausführlicher erwähnen werde, gemacht. Ludwig und Alexander haben sich auf die Suche des Od begeben, einer angeblichen Geisteskraft, die sie da gesucht haben und über die sie wunderbare Protokolle geschrieben haben. Man muss sich das schon ziemlich durchgeknallt vorstellen, wie die da in Tübingen gelebt haben. Eines Tages jedenfalls schreibt Alexander Büchner, habe Ludwig zu ihm gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Aha, sagt Alexander, das wird ja was schön Durchgeistigtes sein, so wie du dich mit der Welt umgibst. Nein, im Gegenteil, sagt Ludwig, ich habe die Welt erklärt. Ich habe die Welt erklärt. So, Ludwig erklärt die Welt. Wie soll es denn heißen, fragt Alexander. Und Ludwig antwortet, Kraft und Stoff. Ja, dann wird es ein Erfolg, soll Alexander gesagt haben. Und das ist tatsächlich so geworden. Ludwig Büchner schreibt ein Buch, in dem er die Entstehung der Welt beschreibt. Wir würden heute sagen, ein Sachbuch. Das ist eine Formulierung, die es zu der Zeit aber noch gar nicht gibt. Der Econ-Verleger hat in den 50er Jahren, glaube ich, Bart von Werenalp hieß der, mal eine Definition vorgelegt, die bis heute gilt. Der hat gesagt, ein Sachbuch ist ein Buch, das ein Wissenschaftler für Laien schreibt und ein Fachbuch ist ein Buch, das ein Wissenschaftler für Wissenschaftler schreibt. Hier schreibt tatsächlich ein Wissenschaftler für Laien. Manchmal wird heute bestritten, dass Ludwig Büchner so ein richtiger Wissenschaftler gewesen sei. So besonders hochkompetent war der gar nicht, aber er hatte immerhin sich eine wirklich hohe Kenntnis des Stands der naturwissenschaftlichen Forschung verschafft und hat daraus aufgeschrieben, wie seiner Ansicht nach die Entstehung der Welt erklärt werden kann. Das nannte er Kraft und Stoff.
Und es ist ein bisschen schlechter gealtert als die Werke von Georg.
Ja, unvergleichlich, selbstverständlich. Das ist halt der Unterschied zwischen einem Fachbuch und Literatur. Ja, ein Fachbuch ist einfach irgendwann überholt. Wir wissen es heute besser. Von Georg wüsste ich nicht, wovon wir sagen können, wir wüssten es besser. Geschweige denn, wir könnten es besser. Auch wenn wir da immer noch drauf warten, dass es meiner besser kann. Nein, nein, das ist schon der wichtige Unterschied zwischen Literatur und so einer Fachliteratur. Aber dieses Ding wird also wirklich weltberühmt. Er ist über Nacht weltberühmt geworden. Er fliegt sofort in Tübingen aus dem öffentlichen Dienst. Der König von Württemberg entlässt ihn wegen seiner gotteslästerlichen Bemerkungen. Er geht zurück nach Darmstadt, ist dann hier in Darmstadt Arzt geworden. Aber wie gesagt, ein hochprominenter Autor, der in der Frage witzigerweise immer ein bisschen sein eigenes Licht unter den Scheffel gestellt hat. Vor allem was seine Verdienste angeht, er hat immer so getan, als ob er kein Geld hätte. Wir wissen, dass er sehr gut verdient hat, dass er hoch erfolgreiche Vorträge gehalten hat, die immer gut bezahlt waren. Er ist der Propagandist des Materialismus und der Darwinschen Theorie. Die war nämlich, als 1855 Kraft und Stoff erscheint, noch gar nicht auf dem Markt. Also da erklärt einer die Welt, ohne dass er die Evolutionstheorie wirklich so richtig begriffen hätte. Als das dann kommt, das Buch erscheint, Ludwig Büchner hat vorher ein Werk aus dem Englischen übersetzt, das für Darwin eine wichtige Rolle gespielt hat, eines Geologen. Aber insofern gibt es da für ihn wirklich enge Bezüge. Als also Darwins Entstehung der Arten entsteht, hat Ludwig Büchner eine wirklich triumphale Begrüßung dazu veröffentlicht, in der man zwischen den Zeilen lesen kann, ich habe es ja schon vorher gewusst. Er ist also schon auch sehr von sich überzeugt, aber in der Frage schon mit einiger Berechtigung. Und er wird dann zum großen Protagonisten Charles Darwins. Er hat da ununterbrochen Vorträge gehalten und sich darauf bezogen. Er hat ein Buch nach dem anderen geschrieben, ein Sachbuch nach dem anderen erscheint über die gesellschaftlichen Fragen, viele Aufsatzsammlungen, viele Veröffentlichungen in der Gartenlaube. Er ist in allen gesellschaftlich prominenten Debatten seiner Zeit in Deutschland an führender Stelle. Also um mal bei der schlichten Frage zu beginnen, Karl Liebknechts Vater Wilhelm Liebknecht hat im Hause von Ludwig Büchner seine zweite Frau und Karl Büchners Mutter kennengelernt und ist damit tatsächlich von Anfang an sehr eng verbunden mit den frühen Arbeiterpolitikern. Er hat eine große öffentliche Auseinandersetzung mit Lassalle geführt. Und da bricht tatsächlich dann auch die politische Verbindung zur Arbeiterbewegung ab. Aber vorher ist Ludwig Büchner der einzige deutsche Beauftragte, Delegierte bei der Gründung der ersten kommunistischen Internationale. Da ist Ludwig Büchner anwesend gewesen, nicht Karl Marx und auch nicht Friedrich Engels, sondern Ludwig Büchner, die da mit ihm drüber korrespondiert haben und später dann ein etwas ambivalentes Verhältnis zu ihm entwickelt haben. Marx und Engels hatten einen höheren wissenschaftlichen Anspruch als Ludwig Büchner und haben das manchmal so ein bisschen Gossenwissenschaft genannt.
Ich bremse dich jetzt.
Ja, das sollst du ja auch, weil wir wollten eigentlich
immer
nur...
immer schneller, um immer mehr...
Weil es so viel zu sagen gibt, das hatten wir ja schon öfter mal erlebt, Luise.
Das ist Double Time.
Wir wollen also auch hier sagen, dieser wirklich weltberühmte Ludwig Büchner, der steht da mit am Grab und auch der hat diesen Blick auf seinen Bruder und hat ihn schon ganz früh gehabt. Der hat nämlich, als er diese Werkausgabe von 1850 schrieb, ein ganz wichtiges, auch für die Büchnerforschung hochwichtiges, weil viele neue Erkenntnisse vermittelnde oder Erkenntnisse dokumentierende Tatsachen aufgeschrieben im Vorwort dieser Werkausgabe. Und weil wir jetzt Wilhelm und Luise über ihren Bruder gehört haben, hören wir jetzt auch noch ein kurzes Stück von Ludwig über Georg Büchner.
Also Vorwort zur Werkausgabe von 1850. Büchner zählte 23,5 Jahre, als ihn der Tod ereilte, und das, was dieser kräftige Geist in so jungen Jahren bereits geleistet hatte, mag zeigen, was er geleistet haben würde, wenn ein bitteres Geschick milder gegen ihn gewesen wäre. Büchner war groß, schlank, von schönen und einnehmenden Gesichtszügen. Das lodernde Feuer seines Geistes wurde gedämpft durch eine gewisse Milde und Sanftmut seines Wesens, die oft selbst zum Melancholischen hinneigte. Wer ihn nach Danton und seinem politischen Auftreten beurteilt und ihn für einen wilden, das Maß überschreitenden Charakter hält, irrt sich sehr. Die innige Harmonie seiner Seelenkräfte ließ keine derselben auf Kosten der anderen sich vordrängen und ein tiefes, weiches Gemüt spricht sich fast in jeder Zeile seiner Briefe aus. Zitat, er hatte die Rede und den Gedanken, Zitat Ende, sagt Gutzko, weiter Zitat, stets in gleicher Gewalt und wusste mit einer an jungen Gelehrten so seltenen Besonnenheit seine Ideen abzurunden und zu kristallisieren, Zitat Ende. Sein inniges, fast schwärmerisches Zusammenleben mit der Natur, deren Geheimnisse zu ergründen sein Studium war und die er mit dem doppelten Auge des Dichters und Forschers betrachtete, spricht nicht minder für die Weichheit seiner Seele. Tagelang streifte er in den schönen Gebirgen des Elsass umher, gleich seinem Lenz, und schien gleich ihm mit seiner Umgebung zu verwachsen, sich in sie aufzulösen.
Ja, auch da ist Georg schon 13 Jahre tot, als er das schreibt. So nah fühlt er sich ihm noch und so bewegt kann er über diesen toten Bruder schreiben. Ich finde schon, also mich bewegt das tatsächlich, die Idee, wie diese Geschwister ihr Leben lang an den gedacht haben.
Ja, ich glaube, also ich teile das und mich bewegt das ja irgendwie auch emotional, aber ich glaube, ich finde es schon, also manchmal fällt es mir auch ein bisschen schwer, gerade so diese Beschreibungen, wie schön er war oder wie sie dann über seinen Anmut auch, das, der ist dann natürlich schon zur Legende geworden.
Okay.
Ne? Also ich habe da schon, glaube ich, so ein bisschen ambivalente Gefühle zu, wenn ich das lese. Okay. Aber ich verstehe auch, dass da eine Faszination drin steckt, die...
Ja.
Ja.
Luise, wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Wir gucken das nächste Bild nochmal an, weil dieses Bild soll jetzt ein Geheimnis enthüllen, das ich euch versprochen hatte und von dem wir noch nicht geredet haben. Ich besitze die unveröffentlichten Memoiren von Anton Büchner. Das ist Wilhelm Büchners Enkel. Und der Anton Büchner, der sich über sein Leben lang mit nichts anderem beschäftigt hat als mit seinem Großvater. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, ihr erinnert euch, dass er seinen Sohn nach den Geschwistern benannt hat. Dieser Anton Büchner, der zwei wirklich wichtige Dokumente vorgelegt hat, nämlich einmal eine ausführliche Erzählung bei der Gesellschaft Hessischer Literaturfreunde, die es bis heute gibt, Johannes, das ist immer noch lieferbar, oder?
Also es gibt im Archiv noch 3-4 Exemplare.
Ah ja, ich dachte, es sei sozusagen noch regelrecht lieferbar. Aber immerhin ist es also tatsächlich verfügbar. Es steht übrigens auch in vielen Bibliotheken. Der erste war, der überhaupt wieder auf diese Geschwister aufmerksam gemacht hat, in den 1950er Jahren, glaube ich. Und er hat ganz wichtige Teile beigetragen zur Familiengenealogie. Es gibt eine große Büchnersche Genealogie, die ich inzwischen auch fortgeführt habe, die Anton Büchner begründet hat und die damals schon mehrere hundert Familienzusammenhänge nennt. Meine hat heute, glaube ich, etwa 950 Namen bis zu den Leben, die wir kennen und mit denen wir korrespondieren. Dieser Anton Büchner, der ist in den 70er Jahren dadurch bekannt geworden, dass er sich ungeheuer aufgeregt hat darüber, dass im Funkstadt der Grabstein seines Großonkels verloren gegangen sei, nämlich Georg Büchners Grabstein. Der kannte die Geschichte, dass der Wilhelm den mitgenommen hat und hat ein unglaubliches Bohai darum gemacht. Als ich seine Biografie in die Finger bekommen habe, habe ich nachgelesen, ganz so war es gar nicht. Es war nur so ähnlich. Und deswegen wollte ich dich bitten, Luise, dass du diese wenigen Zeilen, die ich da gefunden habe, aus dem Bericht von Anton Büchner nochmal vorliest über die Auffindung und den Zustand dieses Grabs.
Und ich sehe noch die schweren Girlanden weißer und roter Rosen, die sich zwischen den Planeten spannten.
Platanen.
Oh, zwischen den, ja, schon so in der Geschichte drin, die sich zwischen den Platanen, okay, zwischen den Platanen spannten, vor den Rasenflächen zu beiden Seiten der Allee. Es waren große Bäume, die diese bildeten, doch bei Weitem nicht die größten des Gartens. Es waren da ein halbe Dutzend Baumriesen, die zwei Männer gerade umspannen konnten. Ich mochte als Knabe wohl daran zweifeln, dass es irgendwo in der Welt gewaltigere Bäume gäbe. Heute sind sie alle verschwunden. Den Platz vor dem größten dieser Bäume, in dessen Schatten mein Großvater gern gesessen und den Nachmittagstee getrunken hatte, nannte mein Vater später Wilhelmsruhe.
Wir sind in der im Büchnerpark, so wurde es später genannt, also in der Garten- und Rasenfläche, die die Villa Büchner umgibt.
An dem Fuß eines anderen lehnte ein hoher, vor Efeu umwundener, halb verwitterter Stein. Er trug eine Inschrift, aber sie war fast unleserlich geworden. Heute ist er ganz verschwunden. Es war der erste Grabstein des Dichters Georg Büchner, den sein Bruder Wilhelm, eben mein Großvater, in seinen Garten holte und dort aufstellte, als 1875 deutsche Studenten dem in Zürich verstorbenen Dichter und Forscher auf der Germania-Höhe über der Stadt ein Ehrengrab richteten.
Also Anton Büchner hat diesen Grabstein gesehen. Ihr erinnert euch, wir haben ja damit angefangen, dass wir berichtet haben, die Reste davon stehen in Gottelau im Museum. Anton Büchner hat diesen Grabstein noch an der ursprünglichen Stelle gesehen, bejammert, er sei weg, aber in Wirklichkeit wusste er es selber besser. Und ich muss euch jetzt noch sagen, das ist das Bild, das ich euch da im Hintergrund zeige. Ich habe aus der Hinterlassenschaft der Familie Büchner einige Fotografien übernehmen dürfen. Und ihr seht links das heute aufgenommene Foto der Villa Büchner und rechts davon eine Gartensituation. Wenn ihr genau guckt, könnt ihr erkennen, ihr seht die gleiche Treppe, auch auf dem alten Bild. Und da oben drüber ist eine Vergrößerung, eine Rausvergrößerung aus diesem ohnehin nicht besonders guten Bild. Da muss man ein bisschen wohlwollend sein, um mir zu folgen. Aber ich versichere euch, das ist der Grabsteinrest und der stand einfach, um eine Gießkanne aufzunehmen und am Wasserhahn. Also so profan ist schon bei Büchner selber mit diesem Grabstein umgegangen worden. Und insofern darf man in diesem besonderen Fall die Stadt Funkstadt mal ein bisschen exkulpieren. Daran waren sie nicht schuld, dass der zugrunde gegangen ist. Dieser Büchner Grabstein. Hier ist nochmal der Text. So sieht diese hinterlassene Biografie aus. Und so ist es nun heute vorzufinden. Ihr seht oben ein Bild aus der Jahrhundertwende um 1900. So sah der Germania-Hügel damals aus. Ihr seht nebendran 100 Jahre später, wir können fast sagen ziemlich genau 100 Jahre später, Luise neben diesem Grab stehen. Und wenn ihr genau darauf achtet, das wird vielleicht auch nochmal gleich deutlich werden, hinter der Linde, die erwähnt war. Wir haben es vorhin gehört, ja, neben der Germania-Linde ist das Grab eingerichtet worden. Die stand da noch, blöderweise ist die 5 Jahre später umgefallen. Diese schöne alte Linde gibt es nicht mehr. Mein Freund Jan Hauschild, der Büchner-Biograf, hat mir von dieser Linde einen Briefumschlag mit Laub geschickt und mir geschrieben, da wäre bestimmt ein bisschen Georg Büchner DNA drin. Oh. Leider ist sie, wie gesagt, umgefallen. Ihr seht daneben dran dieses bunte Bild, unten drunter dieses bunte Bild, das ist die Versammlung in der Stadt Zürich, als das Grab anlässlich des Umgangs mit dem umgefallenen Baum neu eingerichtet worden, saniert worden ist. Und schließlich, wie gesagt, das ist dann 2012, glaube ich, gewesen, kurz vor seinem Geburtstag. Und nun sieht es heute so aus und wird gelegentlich von uns besucht. Das nächste Bild ist das letzte Bild. Das war im Oktober vor 6 Wochen. Da haben wir einen kleinen Kranz auf sein Grab gelegt und haben mit ein paar Freunden zusammen in Zürich Georg Büchners gedacht. Und das war einer der Zwecke dieser Übung, womit wir uns für heute, für diesen Podcast verabschieden.
Also ihr Lieben, mir bleibt an der Stelle noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr habt uns entweder gerade live im Literaturhaus in Darmstadt gehört oder später auf 103,4 MHz bei Darmstadt Radio in Darmstadt und Umgebung oder irgendwann später online. Wir sind Peter und Luise Brunner. Das war die 20. Folge von Büchners Welt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank und alles Gute.